Im Moment macht mir die Regierung große Sorgen. Und vor allen Dingen müssen wir aufhören, überall in der Welt mit erhobenem Zeigefinger herumzugehen und den Menschen, je nach Temperament der Außenministerin, die Leviten zu lesen. Das steht uns nicht zu. Jetzt wird alles schöner, alles besser. Gut, für die Kiffer mag das gelten, aber für die allermeisten in der Republik gilt das leider nicht. Die Politik liebt ja Kompromisse. Geht bei Taurus. Es gibt keinen Kompromiss zwischen liefern und nicht liefern. Wenn die Vernünftigen leiser werden, dann werden die Unvernünftigen lauter. Ich habe auch vernunftbegabte Grüne kennengelernt. Mit der Hälfte könnte ich mir eine Koalition vorstellen. Mit der anderen Hälfte, Erzähler, auf keinen Fall.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich bin hier in Berlin und treffe mich mit einem hochkarätigen Gast aus den Reihen der CDU mit Wolfgang Bosbach. Vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben. Sie sind langjähriger CDU-Politiker. Ich habe gelesen, Sie waren von 1994 bis 2017 Mitglied des Bundestages. Ein ausgesprochener Experte der Innenpolitik, haben jetzt gerade ein Buch veröffentlicht mit einem Kollegen, der Ihnen wahrscheinlich bekannt ist. Ralf Schuler hat mit Ihnen ein Interviewband herausgegeben. Der Titel lautet «Totalausfall, was sich in Deutschland ändern muss, damit es wieder aufwärts geht». Jetzt bleiben wir mal zuerst bei dem Totalausfall Ihrer Problemanalyse in Deutschland. Wo sehen Sie derzeit, Herr Bosbach, das größte Problem der Bundesrepublik?
Ich könnte jetzt eine Vielzahl von politischen Themen aufrufen. Da könnte man immer fragen, ist das wirklich das größte Problem? Deswegen möchte ich mal etwas über die Art sagen, wie in Deutschland seit 2 Jahren Politik gemacht wird und nehme dafür nur ein einziges Beispiel. Der Bundeskanzler hat, also Olaf Scholz, vor nicht allzu langer Zeit auf dem SPD-Parteitag gesagt, die Basis unseres Wohlstandes ist der Sozialstaat. Das ist eine groteske Verkennung der Wirklichkeit. Die Basis unseres Wohlstandes ist der Fleiß der Menschen. Die Leistungsfähigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit, die Innovationskraft unserer Unternehmen. Und weil wir wirtschaftlich so erfolgreich sind oder waren, konnten wir in den letzten Jahrzehnten diesen Sozialstaat aufbauen und im Moment verlieren wir durch außenpolitische Einflüsse, aber auch innenpolitische Entscheidungen die wirtschaftliche Stabilität in unserem Lande und damit gerät auch à la longue der Sozialstaat in Gefahr.
Was muss die Politik jetzt tun, damit, wie Sie das in Ihrer Zeile schreiben, damit sich etwas ändert, damit es aufwärts geht mit Deutschland?
Politik muss priorisieren. Es geht nicht darum, wenn ich das Missverständnis gleich abräumen kann, wenn meine Partei an der Regierung wäre, gäbe es diese Probleme nicht. Die Probleme wären die gleichen, aber wir würden einige Fragen anders beantworten, einige Entscheidungen anders treffen. Bürgergeld wird ja selbst mittlerweile durch den Bundesfinanzminister, also durch einen Teil der Regierung selber kritisch betrachtet. Das hätte Christian Lindner besser vorher mal gesagt, bevor er in diesem Regelwerk zugestimmt hat. Entscheidend ist, dafür ist die Energiepolitik ein Beispiel, insbesondere das Thema Strom, darf man ja nicht verwechseln. Energie ist ja der gesamte Block, Strom ist ja nur ein Teil davon. Es gibt überhaupt nur 2 Nachbarländer, die eine noch schmutzigere Energieversorgung haben als Deutschland. Aber wir haben weltweit mit die höchsten Preise. Und das ist vor allen Dingen für energieintensive Betriebe nicht eine Kleinigkeit, sondern das ist ein existenzielles Problem. Wir haben einen enormen Kapitalabfluss. Also um Ihre Frage in einer kleinen Antwort einmünden zu lassen, die Weichen auf Wachstum stellen, damit wir die Wachstumskräfte, die jetzt gefesselt sind, entfesseln.
Sie sagen den bemerkenswerten Satz in dem Buch, den ich jetzt gelesen habe, mein Land wird mir langsam fremd. Und von außen betrachtet, hat man vielleicht den Eindruck, es geht vielen Menschen in Deutschland so. Woran halten Sie sich fest? Was ist in Deutschland vielleicht noch gut? Wo kann man sich noch festhalten?
Ja, einmal an Julian Nagelsmann, ja, der macht mir Mut für die Fußball-Europameisterschaft, aber Sie meinen es wahrscheinlich politisch, ja. Ich halte mich jetzt im Moment, das ist eine gute Formulierung, woran hältst du dich fest? Ich halte mich im Moment daran fest, dass wir es in Deutschland in den letzten Jahrzehnten immer wieder geschafft haben, aus Krisensituationen gut herauszukommen. Nicht immer unbedingt gestärkt, aber gut herauszukommen. Und dann ging es auch wieder aufwärts. Und wenn wir die richtigen politischen Entscheidungen treffen, dann habe ich keinen Grund zu Defätismus. Aber im Moment macht mir die Regierung große Sorgen.
Sie haben die Außenpolitik auch angesprochen, die ja, diskutabel ist, um es freundlich zu formulieren. Was ist die Rolle Deutschlands aktuell auf dieser Welt?
Die Rolle Deutschlands ist einmal, die Interessen unseres Landes weltweit wahrzunehmen, wenn möglich, das wird nicht immer gelingen, zum Durchbruch zu verhelfen. Vor allen Dingen müssen wir aufhören, überall in der Welt mit erhobenem Zeigefinger herumzugehen und den Menschen, je nach Temperament der Außenministerin, die Leviten zu lesen. Das steht uns nicht zu. Wenn man zum Beispiel dem chinesischen Staats- und Regierungschef aus dem Ausland heraus zuruft, dass er ein Diktator sei, dann dient man nicht den Interessen unseres Landes, dann schadet man seinem eigenen Land.
Wer ist Ihr aktueller Hoffnungsträger, wenn Sie sich die Politiker in Berlin anschauen?
Also an der Regierung auf jeden Fall Boris Pistorius. Also das war eine der klügsten Entscheidungen von Olaf Scholz, Frau Lambrecht in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen und Herrn Pistorius aus Niedersachsen zu holen. Den kenne ich auch persönlich. War ja wie ich lange Jahre Innenpolitiker, Innenminister in Niedersachsen. Das war ein kluger Schachzug. Ich hätte nur nicht, wie er gesagt, wir müssen das Land kriegstüchtig machen. Ich hätte eher gesagt, wir müssen es verteidigungstüchtig machen. Aber das ist nur eine Randnotiz. Und die Union ist jetzt aus dem Tal der Tränen heraus. Und jetzt müssen wir gucken, was wir anstreben. Früher haben wir immer gesagt, als Union bei der Bundestagswahl 40% plus X. Jetzt werden wir bescheidener und sagen 30% plus X. Hauptsache kann nicht gegen uns regiert werden.
Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Wie steht es um die CDU? Vielleicht auch eine Beurteilung von Friedrich Merz. Was macht er gut und was macht er vielleicht weniger gut?
Also was er wirklich gut macht, ist, dass er versucht, alle Flügel, Lager, je nach Betrachtung, zusammenzuholen. Er hat ja zweimal kandidiert und verloren. Beim dritten Mal durften die Mitglieder entscheiden. Und schon war er mit einem komfortablen Vorsprung Erster. Und das hat die ganze Partei einen Aufbruch verschafft, weil man damit auch die Basis mobilisiert hat. Und es ist nicht einfach, eine große Volkspartei so zusammenzuhalten, dass man sie auf ein gemeinsames Ziel einschwören kann. Im Moment schwanken wir etwas. Also das war ja auch Ihre Frage, wo es noch Verbesserungsbedarf. Wie halten wir es denn mit den Grünen? Friedrich Merz hat einerseits, andererseits. Markus Söder sagt, auf keinen Fall. Ich kann mir auch keine Koalition mit den Grünen vorstellen. Zahlenmäßig mag das reichen, aber wie soll das denn politisch inhaltlich aussehen? Da brauchen wir eine klare Aussage vor der nächsten Bundestagswahl.
Was fordern Sie gerade in dieser Frage mit den Grünen, wenn Sie sagen, wir brauchen eine klare Aussage? Was wäre Ihre Wunschaussage, wenn es um die Abgrenzung oder um die Koalition mit den Grünen geht?
Ich habe gar keine Grünenphobie. Ich habe auch vernunftbegabte Grüne kennengelernt in 23 Jahren Deutscher Bundestag. Mit der Hälfte könnte ich mir eine Koalition vorstellen. Mit der anderen Hälfte, Herr Zeller, auf keinen Fall. Wenn Sie jetzt Grüne interviewen, die würden das Gleiche sagen. Und ich wäre wahrscheinlich in der anderen Hälfte mit dem auf keinen Fall. Mir wird zu oft addiert. Also Prozent plus Prozent gleich reicht es oder reicht es nicht? Ja, darauf kommt es doch letztendlich entscheidend nicht an. Entscheidend sind die politischen Schnittmengen. Und im Moment sind die Grünen in der Koalition ein größeres Problem als FDP oder SPD. Und wenn sie im Falle einer Koalition, da bin ich mir sehr sicher, sehr, sehr sicher, von der Union Zugeständnisse verlangen würden, dass unser Profil total verwässert, dann wird die Union bei der Bevölkerung nicht populärer. Der große Teil der Bevölkerung kann diese Koalition nicht mehr sehen, will sich auch von den Grünen nicht belehren lassen oder erziehen lassen. Die Leute wollen das nicht.
Bemerkenswert fand ich Ihre Aussage, dass Sie gesagt haben, mit der Hälfte der Grünen, da könnten Sie sich durchaus eine Partnerschaft vorstellen. Können Sie mir mal sagen, was machen diese Grünen derzeit gut? Wo sehen Sie da Übereinstimmungen mit der CDU? Wo würden Sie, in welchen Sachfragen würden Sie Hand bieten?
Also was Sie im Moment gut machen, die Frage können ich Ihnen gar nicht beantworten. Also da müssten Sie mir 2-3 Tage Zeit geben zum Nachdenken. Im Moment wird ja alles überlagert durch eine Politik, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes schmälert. Uns wird ja seit Jahren das grüne Wirtschaftswachstum, das grüne Wirtschaftswunder versprochen. Das war ja auch sozusagen der erste Aufschlag, als die Regierung ins Amt kam. Bis gestern war schwarz-weiß. 16 Jahre die dunkle Zeit der unionsgeführten Bundesregierung. Jetzt kommt Farbfernsehen. Jetzt wird alles schöner, alles besser. Gut, für die Kiffer mag das gelten, aber für die allermeisten in der Republik gilt das leider nicht.
Wenn man mit CDUlern in Deutschland, mit Bürgerlichen, mit Konservativen in Deutschland spricht, dann fühlen sich viele ja, nicht sonderlich wohl, sind nicht sonderlich gut zu sprechen auf die Ära Merkel. Sie haben diese Kanzlerschaft von Angela Merkel begleitet, waren da im Bundestag. War da alles so schlecht, wie es heute scheint? War da alles nur zum Vergessen oder gab es da auch gute Akzente, die man vielleicht nicht mehr so ganz präsent hat?
Ja, das Letzte würde ich unterschreiben. Es gab ja 2, 3 Sachfragen, da war ich ganz anderer Meinung als die Bundeskanzlerin, habe daraus auch kein Geheimnis gemacht, aber ich käme nicht auf die Idee zu sagen, das waren schlechte Jahre, 16 schlechte Jahre für unser Land. Oder die Kanzlerin hat 16 Jahre schlechte Arbeit geleistet. Wie käme ich dazu? Denken Sie mal alleine, Wirtschaftsfinanzkrise 2008, 2009, gemeinsam mit Peer Steinbrück. Die beiden hatten ein Vertrauen, was sie heute in der Bevölkerung, was die heutige Bundesregierung überhaupt nicht hat. Wir haben diese Krise viel besser gemeistert als andere mit uns vergleichbare Industrienationen. Kaum einer weiß ja heute, als Angela Merkel an die Macht kam. Nach der Bundestagswahl 2005, nach der vorgezogenen Wahl, hatten wir über 5 Millionen Arbeitslose. Wir haben die Zahl glatt halbiert, haben allerdings auch von den Reformen von Gerhard Schröder profitiert. Ist ja auch interessant. Die SPD war mächtig stolz auf die Hartz-Reformen und ihre Wirkung und ist jetzt mächtig stolz, dass sie die Reformen wieder zurückgedreht hat. Das ist auch intellektuell anspruchsvoll.
Glauben Sie, für die CDU wäre es in der Wählergunst, rein aus Betrachtung der Wähler, wäre es da notwendig, dass man sich ausdrücklicher, vehementer von dieser Kanzlerschaft distanziert? Könnte man so Wähler zurückgewinnen, die jetzt verloren zu sein scheinen?
Es ist richtig, in diesen 16 Jahren haben wir manche in der Partei, auch manche Wähler irritiert, einige in die Wahlenthaltung getrieben oder vielleicht sogar zur politischen Konkurrenz. Richtig ist aber auch, wir hatten bei 4 Wahlen auch sehr gute Wahlergebnisse, auch über 40%. Das heißt, wir haben auch neue Wähler dazu gewonnen, nur leider nicht auf Dauer. Deswegen bin ich nicht damit einverstanden, dass man sagt, wir distanzieren uns von der Ära Merkel, wollen damit nichts mehr zu tun haben. Das hat sie nicht verdient.
Und jetzt Sie als quasi Zeitzeuge, als Sie waren dabei gewesen, oder bei dieser Kanzlerschaft von Merkel. Rückblickend bei diesen wichtigen Fragen, auch Migrationspolitik, Innenpolitik, wo Sie da unglaublich dossierfest und dossiersicher waren, sehnt man sich an diese Zeit zurück und denkt man sich da, ah, wäre ich da nicht mutiger gewesen, hätte ich da nicht noch mehr Gegensteuer, noch mehr hinterfragt. Kommt man rückblickend oder jetzt zu solchen Gedanken?
Ja und nein. Man hätte sicherlich noch mehr tun können, aber dafür muss man seine Loyalität aufgeben. Ich war ja nie der Quälgeist um des Quälgeistes sein willen, sondern ich habe zu meiner politischen Überzeugung gestanden, habe auch aus der kein Geheimnis gemacht, kann mich noch gut an eine legendäre Fraktionssitzung Mitte, Ende September 2015 erinnern. Da gab es überwiegend Zustimmung in der Partei für den Kurs. Es gab 3 Wortmeldungen, die kritisch waren. Armin Schuster, heute Innenminister in Sachsen, Clemens Binninger, einer der besten Innenpolitiker, die wir hatten, jetzt im Ruhestand in Baden-Württemberg, und meine Wenigkeit. So, aber wir hatten nie das Gefühl, dass die Kanzlerin eine Kurskorrektur einleiten würde. Und was mich dann Wochen später doch, muss ich sagen, einigermaßen überrascht hat, das ist die Wahrheit. Die Schließung der Balkanroute wurde kritisiert. Aber man war schon froh, dass die Zahl deutlich zurückging. Das war ja unter anderem leider auch ein Konjunkturprogramm für die AfD. Damit es auch hier keine Missverständnisse gibt. Bei der Einreise der über 3000 Flüchtlinge, die damals unter unsäglichen Umständen auf dem Budapester Bahnhof eingepfercht waren und die Österreich nicht haben wollte, bei deren Einreise nach Deutschland, habe ich zugestimmt, hätte ich gesagt, ja, habe ich auch dem Kanzleramt und dem Innenministerium gesagt, ich halte das für richtig. Aber das muss eine Ausnahme bleiben. eine Ausnahme bleiben. Da hat man mir gesagt, nee, die Grenzen bleiben offen, es ist eine Grundsatzentscheidung. Und da habe ich gesagt, wisst ihr, was jetzt kommt? Jetzt steigen die Zahlen aber massiv an und genau so ist es dann auch gekommen. Die Aufnahme der gut 3000 war nicht das Problem. Das Problem war, dass wir eine Ausnahmevorschrift in der Dublin-II-Verordnung, und Ausnahmevorschriften heißt immer zeitlich begrenzt oder in einem besonderen Fall, dass wir diese Ausnahmevorschrift bis heute zum Regel unserer Flüchtlingspolitik gemacht haben und immer noch machen. Das ist das Problem.
Was wäre heute eine vernünftige Migrationspolitik?
Also das Versprechen, was die Europäische Union mal abgegeben hat, kann die EU überhaupt nicht einhalten. Also wer glaubt, wir könnten die EU-Außengrenzen sicher abschotten gegen jede illegale oder irreguläre Migration, der hat einen ganz kleinen Globus. Nein, kannst du überhaupt nicht. Der Jurist würde sagen, es ist ein Fall objektiver Unmöglichkeit. Also müssen wir doch gucken, bei denen, die kommen, dass wir wieder zum Dublin-Abkommen zurückkommen. Das heißt, der Asylantrag muss da bearbeitet werden, wo man zum ersten Mal ein Land der Europäischen Union erreicht, weil es sonst immer die Weiterreise in andere Länder der Europäischen Union gibt, insbesondere nach Deutschland, Benelux und Skandinavien, bis auf Dänemark, die mittlerweile eine ganz restriktive Asylpolitik machen und Grenzkontrollen, die den Namen verdienen, nicht weil ich sie will, sondern weil sie zur jedenfalls Minimierung der irregulären Migration unverzichtbar sind.
Wie denken Sie über die von Friedrich Merz so starr hochgezogene AfD-Brandmauer?
Die halte ich für völlig richtig. Ich bin konservativ, aber ich bin nicht reaktionär. Ich bin ein Patriot, aber ich bin kein Nationalist. Wer glaubt, wir gehen auf die AfD zu, dann können wir einen Teil deren Wähler gewinnen oder zurückgewinnen. Wir würden in der Mitte viel mehr verlieren, als auf die AfD, als wir von der AfD gewinnen können. Auf keinen Fall.
Und was, wenn man von außen hinschaut, dann sieht man, je mehr man die AfD ausgrenzt, je mehr man auf ihr rumhackt, desto höher werden ihre Umfragewerte. Ja, kann man einfach so?
Ja und nein. Ja und nein, was viele nicht mehr wissen, von 17 auf 21 hat die AfD verloren. Sie war 17 stärker als 21. Sie war fünftstärkste Partei, als sie jetzt 21 in den Bundestag zurückgekommen ist. Heute ist sie in allen Umfragen die Nummer zwei und das hängt mit der Politik der Ampel zusammen, ganz wesentlich.
Und wenn Sie an die Bundesländer im Osten denken, an Sachsen, Brandenburg, Thüringen, wo zum Teil Umfragewerte von über 30%, macht Ihnen das ein ungutes Gefühl? Besorgt Sie das?
Ja, das macht mir natürlich ein ungutes Gefühl. Und glauben Sie nicht, dass ich Spaß habe, wenn ich sehe, die AfD ist deutlich stärker als die SPD. Warum soll ich mich darüber freuen? Sondern wir müssen fragen, warum und wie bekomme ich nicht jetzt den harten rechtsradikalen Kern. Ich fürchte, den kriegen wir nicht für die politische Mitte zurück. Aber wie bekommen wir die zurück ins demokratische Spektrum, die aus Verzweiflung, Frust, Verärgerung ihr Kreuz bei der AfD machen? So nach dem Motto, das ist die ultimative Form des Protestes gegen die Politik der Ampel.
Und was wäre da Ihr Ratschlag?
Eine vernünftige Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit, Auseinandersetzung mit der Frage, warum machen die Menschen dort ihr Kreuz? Und da sehen Sie zum Beispiel zwei ganz interessante Dinge. Einmal, es gibt ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. Also Leipzig, Dresden, also zwei wirkliche Großstädte, das sind ja gar nicht die Hauptstädte der AfD. Wir haben ein Stadt-Land-Gefälle. Was sind die Sorgen der Menschen auf dem Land? Das ist Punkt Nummer eins. Und zweitens, sind die Themen, die wir im Westen der Republik für so wichtig halten, sind das auch die Themen der Menschen in den neuen oder in den östlichen Bundesländern? Oder haben die teilweise Sorgen, an die wir überhaupt nicht denken? Das kommt mir zu kurz.
Glauben Sie, die AfD ist eine rechtsextreme Partei? Muss sie verboten werden?
Ich glaube nicht, dass ein Verbotsantrag politisch sinnvoll wäre. Ich glaube auch nicht, dass er Erfolg hätte. Wir konnten ja nicht mal die NPD verbieten mit zwei Anläufen. Ich glaube sogar, der AfD könnte nichts Besseres passieren als ein Verbotsantrag, der scheitert. Wissen Sie, was Sie dann sofort sagen würden? Ah, die etablierten Parteien, politisch werden sie mit uns nicht fertig. Jetzt versuchen sie uns durch eine Entscheidung in Karlsruhe vom politischen Konkurrenzkampf auszuschalten.
Darf ich Sie mal fragen, wie Sie diesen Kurs der CDU beurteilen, der jetzt auf Opposition macht in der Taurus-Frage. Ist er gut, ist er richtig und warum?
Ich selbst bin hin und her gerissen, weil ich nicht weiß, die Lieferung generell von schweren Waffen oder von diesem Waffensystem, verlängern wir das Leiden oder verkürzen wir den Krieg? Ich weiß es nicht. Ich kann sogar verstehen, dass der Bundeskanzler in dieser Frage abwägt. Das Problem ist nur, da gibt es keinen Kompromiss. Die Politik liebt ja Kompromisse. Ja, da sind alle zufrieden und dann geht es wieder weiter zum nächsten Tagesordnungspunkt. Geht bei Taurus nicht. Es gibt keinen Kompromiss zwischen liefern und nicht liefern. Man kann ja nicht sagen, wir liefern jetzt nur an ungeraden Tagen. Ja, also das ist ja. Und wenn du dich entscheiden musst, dann würde ich meine Hand dafür heben, weil ich weiß, dass das keine Wunderwaffe ist, aber ein ganz wirksames Mittel der Verteidigung der Ukraine.
Und was würden Sie jetzt im Wahlkampf, wenn Scholz sagt, dass er der Friedenskanzler war, dass er in dieser entscheidenden Frage gesagt hat, was würden Sie ihm da antworten, wenn er sagt, ja, ich habe alles getan, um die Ukraine aufzurüsten, dass sie sich verteidigen kann, aber da hatte ich meine rote Linie, weil wir sonst in einen dritten Weltkrieg geschlittert werden. Was würden Sie da aus Oppositionssicht, aus CDU-Sicht dagegen halten?
Das konterkariert auf jeden Fall das Wort Kriegstüchtigkeit oder Verteidigungstüchtigkeit des Verteidigungsministers, denn Frieden muss mehr sein als die Abwesenheit von Krieg. Mit der Nichtlieferung erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass Russland den Krieg am Ende doch noch gewinnen, also das bekommen kann, was man sich von diesem Krieg erhofft oder erhofft hat. Wir erhöhen die Wahrscheinlichkeit. Wieso das den Frieden in Europa stärken soll, das hat mir noch niemand richtig erklären können.
Können Sie mir erklären, was die Rolle Deutschlands in diesem Krieg ist?
Zum einen sind wir das Land, das nach Polen die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen hat. Zum anderen sind wir wirtschaftlich betrachtet das zweitstärkste Land in der NATO hinter den USA, die am allermeisten leisten. Und sowohl an humanitärer Hilfe als auch an finanzieller Hilfe, als auch militärisch-technisch leistet Deutschland das, was es leisten kann.
Und was wäre Ihr Ratschlag für einen Frieden jetzt?
Also wenn ich das wüsste, dann würde ich jedes Jahr den Frieden-Nobelpreis bekommen, bis ich die Augen schließe. Also meine Einschätzung, die kann ich Ihnen sagen. Meine Einschätzung ist, es wird so lange keine ernsthaften Verhandlungen geben, wie beide Seiten glauben, ihre Ziele auf dem Schlachtfeld durchsetzen zu können. Erst in dem Moment, wenn eine Seite glaubt, das nimmt kein gutes Ende für mich, wird man Verhandlungen führen, die den Namen rechtfertigen. Möglicherweise wird jetzt hinter den Kulissen miteinander verhandelt oder gesprochen, aber solange Putin glaubt, er könnte die Ukraine militärisch in die Knie zwingen, wird er keinen Zentimeter nachgeben.
Wir hatten während Corona, waren viele, die kritisch waren gegenüber der Regierung, wurden als Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, Aluhüte beschimpft. Dann waren die Russland-Versteher, die Putin-Freunde waren an der Reihe und jetzt sind es die Nazis. Merken Sie, dass das Klima, das Meinungsklima, der Druck, der Tonfall in Deutschland rauer wird? Wie nehmen Sie das wahr? Wird es langsam unbequem in Deutschland?
Also vor allen Dingen in den sozialen Medien füge hinzu, es ist aber nur eine Minderheit. Eine laute, eine militante, aber immer noch eine Minderheit. Und wenn dann die Daumen hochgehen oder Likes oder was weiß ich, fühlen die Leute sich auch noch bestärkt, einen draufzulegen. Schlecht ist es, wenn sich dann die Vernünftigen zurückziehen, weil sie sagen, mit diesem Niveau möchte ich überhaupt nichts zu tun haben. Also das Meinungsklima wird rauer, aber ich habe auch schon Wahlkämpfe erlebt, die wesentlich härter waren, wie mein erster Wahlkampf 1972, also jetzt kommt Opa erzählt vom Krieg. Aber das war ein ganz harter Wahlkampf, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, war nicht annähernd so hart wie Anfang der 70er Jahre.
Ist die Gesellschaft sensibler geworden? Wie beurteilen Sie das?
Ja, wir haben es ja gerade schon erwähnt, die neuen Medien spielen eine große Rolle. Es ist schon ein Unterschied, ob man sich wie wir zwei unterhält oder ob man einen Brief mit Absender schreibt oder ob man unter dem Pseudonym Dagobert 85 Leute wild beschimpft oder die wüstesten Thesen aufstellt. Ja, das ist schon ein Unterschied und das enthemmt. Und die Leute glauben, die finden mich sowieso nicht, die können mich nicht enttarnen und dann lassen sie verbal die Sau raus. Das sind nicht viele, das sind nur wenige, aber die übertreiben es wirklich.
Was würden Sie jemandem raten, der sich nicht mehr getraut, seine Meinung frei kundzutun?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich bin ohnehin Mitglied im Verein für offene Aussprache. Aber jetzt hat nicht jeder das dicke Fell wie ich. Und das Fell darf auch nie so dick sein, dass man ohne Rückgrat stehen kann. Aber wenn die Vernünftigen leiser werden, dann werden die Unvernünftigen lauter. Das Problem besteht heute darin, dass du insbesondere beim Thema Migration und Integration Dinge nicht ungestraft sagen darfst, selbst wenn die Fakten, die du nennst, alle richtig sind, weil man dann sofort in eine Ecke gestellt wird. Das ist ein Unterschied zwischen West- und Ostdeutschland. Da sind wir im Westen sehr, sehr vorsichtig, weil wir auf keinen Fall in die rechte Ecke gestellt werden wollen, auch weil wir da gar nicht hingehören. Glauben Sie nicht, dass Sie AfD-Wähler in den neuen Bundesländern erschrecken können, indem Sie sagen, Sie wählen aber Rechtsradikale damit? Es gibt ja auch Leute, die wählen nicht obwohl, sondern weil.
Und was würden Sie sagen, haben Sie aus all Ihren Jahren in der Politik über Deutschland gelernt?
Dass wir uns oft das Leben selber schwer machen. Ja. Ich habe heute noch gepostet, es ist wirklich eine Delikatesse, das kann ich Ihnen nur empfehlen. Das sind die Filmförderungsrichtlinien der Staatsminister Claudia Roth, unter welchen Voraussetzungen Filme zukünftig gefördert werden können. Natürlich ökologisch nachhaltig. Aber, dass zu den Vorschriften auch gehört, dass das Toilettenpapier am Drehort einen Altfaseranteil von 90% haben muss und dass das vom Green Consultant überprüft werden muss. Da kannst du entweder anfangen zu heulen oder du kannst herzhaft lachen. Dieses Ding, das ist eine wirkliche Delikatesse, dieses Ding sagt über Deutschland mehr aus als eine Regierungserklärung von Olaf Scholz.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft für Deutschland?
Ich wünsche mir vor allen Dingen für den nächsten Wahlkampf eine von mir aus harte, aber sachlich eine faire Auseinandersetzung und dass wir immer daran denken, am Ende haben wir mehr gemeinsam als Trennendes.
Herr Bosbach, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke für die Mühe.